So, moin alle zusammen. Steigen wir gleich ein mit dem vierten Kapitel. Und zwar Römer 4, Vers 1 bis 12. Ich will mal den ganzen Text in dem Zusammenhang lesen. Was hat denn bei unserem Stammvater Abraham, von dem die Juden ja abstammen, dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Etwa seine Leistungen? Dann hätte er Grund, stolz zu sein auf sich. Aber das zählt nichts vor Gott. Denn die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Wenn jemand Leistungen erbracht hat, erhält er den Arbeitslohn, den er verdient. Er bekommt nichts von ihm geschenkt. Wenn aber jemand keine Leistungen vorzuweisen hat, sondern sein Vertrauen auf den setzt, der die Gottlosen gerecht spricht, dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Im gleichen Sinn nennt auch David den beneidenswert glücklich, dem Gott ohne Gegenleistung Gerechtigkeit zuspricht. Denn wie glücklich ist der, dem die Übertretung des Gesetzes vergeben und dem die Sünde zugedeckt ist. Wie sehr ist der zu beneiden, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Werden hier nur die glücklich genannt, die beschnitten sind, oder gilt das auch für die Unbeschnittenen? Wir haben ja schon gesagt, dass Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Wann geschah das eigentlich? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Er war noch unbeschnitten. Das Zeichen der Beschneidung besiegelte für ihn lediglich die Tatsache, dass Gott ihn schon vor seiner Beschneidung aufgrund seines Glaubens gerecht gesprochen hatte. Er sollte nämlich der Vater für alle werden, die Gott vertrauen, ohne beschnitten zu sein, und denen der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Durch seine Beschneidung ist Abraham aber auch der Vater der Beschnittenen geworden, vor allem, wenn sie dem Beispiel des Glaubens folgen, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Ja, klingt ziemlich schwierig, wenn man das so liest. Wo fängt es jetzt an, wo hört es jetzt auf? Da sind ein paar Wiederholungen drin. Aber ich denke, wenn wir das Ganze gut zusammenfassen, also wenn wir den Sinn dieser Lektion aus Römer 4 auch verstehen und was es uns zu sagen hat. Diesmal wollen wir uns Abraham mal von einer ganz anderen Seite anschauen. Wenn die Juden Abraham hören, dann denken die an den Patriarchen des Alten Testamentes, an das Glaubensvorbild. Sie denken an seine Wanderung, sie denken an die Opferung seines Sohnes auf dem Berg Moria, aber verstehen gar nicht, dass er, den sie quasi als Trumpfkarte ziehen, um alttestamentliche Gerechtigkeit zu belegen, eigentlich schon ein Vertreter des Neuen Testaments ist. Und ich habe dieses Kapitel in zwei Teile geteilt. Einmal Verse 1 bis 12 Abraham mal ganz anders gesehen. Und dann ab Vers 13 werde ich Abraham euch als Neutestamentler vorstellen, der eigentlich viel zu früh für das Neue Testament gelebt hat. Ja, was macht Paulus? Paulus möchte den Juden quasi jenen Zahn ziehen, dass sie sich auf gesetzliche Leistungen berufen können. Sie würden jetzt sagen, okay, jetzt schau dir aber Abraham an. Gott hat ihn für gerecht erklärt. Warum? Weil er das Gesetz gehalten hat. Und Paulus fängt an, das zu dementieren. Also er versetzt sich jetzt ganz in das Denken eines alttestamentlichen Menschen und er könnte sagen, was ist denn mit Abraham? Ist der nicht aufgrund seiner Leistungen von Gott für gerecht erklärt worden? Ist er nicht höchstpersönlich geadelt worden? Denn die Juden wussten natürlich, dass Abraham bei Gott in hoher Gunst steht. Aber warum? Warum steht Abraham bei Gott in hoher Gunst? Weil er so punktuell und auch genau gehorsam war? Wir werden jetzt sehen, dass Paulus etwas anderes herausstreicht. Hat Abraham sich die Gunst Gottes erarbeitet? Und jetzt wird Paulus uns, wie ich das schon gesagt habe, den Abraham von einer Sichtweise her präsentieren, wie ihn gesetzliche Menschen noch nie gesehen haben. Und zwar nicht, wie sie der Meinung waren, als Paradebeispiel für gesetzliche Leistungen, sondern als Paradebeispiel für kindlichen Glauben. Das ist die Zusammenfassung von Abraham in seinem ganzen Leben. Und deswegen ist er geadelt worden, als Paradebeispiel für kindlichen Glauben. Wir haben das im Text ja schon gelesen und werden uns gleich nochmal drauf einlassen. Kapitel 4, Vers 1. Was sagen wir über Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Erstmal zum Begriff des Namens. Abraham, und da kommt es schon fast zum Ausdruck, Abraham heißt übersetzt Vater eines Volkes. Erstmal. Nur so die Namensbedeutung. Vater eines Volkes. Der hieß ja vorher nicht Abraham, sondern einfach nur Abram. Ne? Der wurde ja umgenannt. Das heißt ehrwürdiger Vater. Und Gott wertet den ehrwürdigen Vater dann auf bei der Namensneuumnennung als Vater eines Volkes. Und in dem Text steht schon Vater vieler Völker. Werden wir uns gleich noch anschauen. Also das ist immer so die grundsätzliche Bedeutung. Vater eines Volkes. Besser gesagt, Vater eines Getümmels. Vater eines Gewimmels. Vater einer großen Masse. Dann kommen wir der Sache schon näher. Jetzt heißt es in Vers 1, was hat er erlangt? Bleiben wir mal da mal stehen bleiben bei dem Satz. Was hat er bekommen? Was hat er gefunden? Und wenn er etwas gefunden hat, hat er etwas gesucht. Ja? Und wir sehen das ganze Leben von Abraham, er war immer in Schrittweise mit Gott. Er war immer in Verbindung mit Gott, wo er auszog. Sein ganzes Leben war von der Gegenwärtigkeit Gottes begleitet, in allem, was er gemacht hat. Werden wir in den Versen noch ganz genau sehen. Was hat Abraham erlangt? Was hat er gefunden? Was hat er gesucht? Hat er vielleicht auch einen gnädigen Gott gefunden? So wie Luther? Ja? Daran sehen wir schon, dass Abraham eigentlich nicht so jemand war, so, ich gehöre jetzt zum Volk des alten Bundes, ich halte jetzt alle Riten ein, die von mir erwartet werden und das macht mein Glaubensleben aus. Die Problematik haben wir auch im Neuen Testament. Die Problematik haben wir auch in unserer Zeit. Ich habe vor ziemlich genau anderthalb Jahren über das Übergabegebet gesprochen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Ja? Was ist das Übergabegebet? Der Ausdruck einer lebendigen Beziehung oder nur ein freikirchliches Sakrament? Ja, ich habe mal gesagt, Jesus, komm in mein Leben, ich gehe sonntags in die Gottesdienste, ich lasse mich ab und zu mal sehen und das war's. Das wäre eine gesetzliche Art, neutestamentliches Leben zu leben. Aber Abraham war immer in Bewegung mit Gott, immer auf der Suche, immer am Hören, immer am Schauen. Und so setzt sich eigentlich auch der Begriff von Gehorsam zusammen. Gehorsam ist die Verbindung zwischen zwei Begriffen, gehen und hören. Oder andersrum, gehend, hörend, das ist Gehorsam. Das ist die eigentliche Bedeutung von Gehorsam. Nicht nur das Abhaken oder das Entsprechen von gewissen Erwartungen. Was sagen wir von Abraham? Verse 2 bis 5. Das sagen wir. Ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, das ist ihm zur Gerechtigkeit angerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, dem wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an dem, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Das heißt im Klartext, wer sich mit religiösen Leistungen das Wohlwollen Gottes erarbeiten will, der ehrt sich selbst, aber nicht Gott. Denn er rühmt seine eigene Leistung und nicht die Güte Gottes. Der Grund, warum ich gerettet werde, ist die Güte Gottes. Ein amerikanischer Evangelist hat mal die Frage gestellt, nachdem er über Evangelistik unterrichtet hat, wir sollen den Menschen fragen, wenn sie mal vor Gott stehen, warum stehen sie da? Wenn sie mal vor Gott stehen und Gott sie reinlässt, was ist der Grund, warum Gott sie in den Himmel lässt? Also wir sollen den Leuten eine Frage stellen, die sie mit einer Antwort beantworten sollen. Was würden sie sagen, warum Gott sie in den Himmel lässt? Und wenn die Antwort lautet, weil ich alles richtig gemacht habe, weil ich deine Gebote eingehalten habe, weil ich mich angestrengt habe, dann bleibt die Tür verschlossen. Aber wenn die Antwort lautet, weil Jesus für meine Sünden bezahlt hat, dann habe ich das Wesentliche verstanden. Und genau das kommt hier zum Ausdruck. Wer sich seiner eigenen religiösen Leistungen rühmt, der ehrt sich selbst. Boah, ich hab's hingekriegt. Ne? Ich hab's richtig gemacht. Ich hab die Prüfung bestanden. Ne? Ich habe genug für Gott gearbeitet. Das ist der Grund, warum ich reinkomme. Das ist nicht der Grund, warum du reinkommst. Der Grund, warum du reinkommst, ist, dass Jesus alles für dich gemacht hat. Der Grund, warum du reinkommst, ist nicht, weil du auf eine erfolgreiche religiöse Leistung zurückblicken kannst, sondern der Grund, warum du reinkommst, ist, weil du auf die Güte Gottes gehofft hast. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt? Wenn es schon um den Lohn geht, ne? Wenn wir jetzt vor Gott stehen und sagen, Gott, mach die Tür auf, weil ich habe alles richtig gemacht. Ne? Dann sagt Gott, okay, das habe ich registriert. Aber deswegen wirst du nicht belohnt. Du hast aus Pflichtbewusstsein gearbeitet. Die Jünger haben Jesus mal gefragt, was wird uns denn, wenn wir dir nachfolgen? Dann sagt Jesus, wenn ihr alles getan habt, was ihr zu tun schuldig gewesen seid, so sprecht, wir sind unnütze Knechte gewesen. Lukas 17, Vers 10. Mal andersrum erklärt. Wenn du durch August Feen fährst, durch die Ortschaft und du fährst genau 50 und der Polizist steht am Straßenrand und dann nimmt deine Geschwindigkeit auf und er sieht auf seiner Laserpistole 50, ist er dann beeindruckt? Boah, toll, der fährt 50. Lass uns ein Denkmal errichten, lass uns ein Foto machen, lass uns Plakate machen. Dieser Bürger fährt genau 50. Dann kommt der Bürgermeister und du kriegst einen Scheck und Blumenkranz oder irgendwas. Natürlich nicht. Der Polizist sagt, ja, so soll es sein. Nicht mehr und nicht weniger. Ne? Siehst du? Und genau das würde passieren, wenn wir meinen, wir könnten durch religiöse Leistungen oder aufgrund von religiösen Leistungen vor Gott bestehen. Das wird Gott überhaupt nicht beeindrucken. Wir haben nur das getan, was wir zu tun schuldig waren. Wenn wir aber seine Güte sehen, seine Liebe sehen, das ist das, was ihn beeindruckt. Das ist das, was er haben will, diesen Heartbeat. Das ist das, was er sehen will. Die Judenchristen wussten, dass Abraham bei Gott in hoher Gunst steht. Aber warum? Hat Abraham sich die Güte Gottes erarbeitet? Oder anders ausgedrückt, hat Abraham sich die Gunst Gottes erarbeitet? Nein. Gott sprach den Abraham gerecht. Gott sprach Abraham gerecht, als er seinen Glauben sah. Woran wird der Glaube Abrahams deutlich? Wir sehen zum Beispiel hier, der Glaube Abrahams an einen großen Gott wird deutlich durch den Aufbruch in das unbekannte Land. Das sehen wir in 1. Mose 12, Vers 1 und 4. Also er geht einfach los. Gott sagt, ich nehme dich an die Hand. Kommst du mit? Und was sagt Abraham? Ich vertraue dir, ne? Du bist mein Gott, ich vertraue dir, du wirst es richtig machen. Der Glaube Abrahams wird deutlich. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Keine Ahnung, der hatte damals keinen Stadtplan gehabt, der hatte damals keinen Navi gehabt. Das muss man sich auch einmal rein praktisch vorstellen, wie das abgelaufen ist. Da muss auch eine Verbindung zu Gott gewesen sein. Geh da lang, geh da lang. Der ist ja einfach losgegangen und Gott hat ihn durch irgendwelche Zeichen oder vielleicht auch durch eine akustische Stimme, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, durch die Wüste geschickt, bis er angekommen ist. Und der ist einfach gegangen, ne? Ohne irgendwelche Sicherheiten, ohne irgendetwas anderes, auch ohne Präzedenzfall. Das hat es vorher auch noch nicht gegeben. Ja, ne? Vor mir gab es schon mal einen, der hat erzählt, dass du ihn an die Hand genommen hast und dann ist er da hingekommen, wo er hinkommen sollte. Er war der Pionier. Ne? Das ist Glaube. Gott, du wirst es richtig machen. Wenn du sagst, ich gehe, dann wird das Land, wo ich hingehe, gut sein. Für mich. Und für alle, die mit mir kommen. Das Zweite. Abrahams Glaube wurde deutlich an der Annahme der Verheißung auf seinen Sohn hin. 1. Mose 15 haben wir das. Abraham bekommt die Verheißung, dass seine Frau schwanger wird. Und Abraham bemerkt nur ganz kurz, ich bin 100 und die ist 90. Aber es wird schon klappen. Ach, die Vorstellung, wie Abraham das seiner Frau beigebracht hat, muss witzig gewesen sein. Ne? Er kommt nach Hause, ne? Sarah. Nein, ich habe keine Pilze gegessen. Ne? Aber ich werde dir sagen, du wirst nochmal schwanger werden. Und wir müssen auch was dafür tun. Was? Ne? Da regten sich gleich zwei Widersprüche, ne? Mit 90 und mit 100, das war schon damals nicht einfach. Und das nächste, Abrahams Glaube wird deutlich am unerschütterlichen Vertrauen auf Gott bei der Opferhandlung auf dem Berg Moria. Das ist somit so das Heftigste, was es im Alten Testament gibt. Ne? Jetzt ist Sarah schwanger geworden. Das hat ja auch nicht gleich geklappt, weil das ging ja da auch hin und her und Abraham hat dann auch versucht, dem Heiligen Geist so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, indem das dann mit der Magd passiert ist und mit dem Ismael. Letztendlich hat es dann doch geklappt und dann soll er den Sohn nehmen, ja, und soll ihn zum Opfer bringen. Das heißt, er sollte es nicht machen, aber Gott wollte seinen Glauben testen, ne? unvorstellbar. Und für ihn war das überhaupt kein Problem. Ja, er wusste, Gott wird den Isaak auferwecken. Das finden wir dann hinterher nicht in den Texten von 1. Mose, sondern das finden wir im Hebräerbrief. Sein unerschütterliches Vertrauen auf den Berg, wo das passiert. Und als Gott das gesehen hat, diese Dinge, ne, ohne dass er noch irgendwelche Rituale vollzogen hat oder alles genau eingehalten hat, das Gesetz war ja auch noch gar nicht da, das kam ja erst viel später, ne. Gut, er wird sicherlich auf gewisse Art und Weise anders gehorsam gewesen sein, aber der eigentliche Grund sind diese Glaubensschritte. Er geht los, ne? Er glaubt, dass Gott das Unmögliche möglich machen kann in allen Bereichen seines Lebens und sogar auf dem Berg, als er seinen Sohn, den er dann von Gott geschenkt bekommen hat, auch noch opfern soll, sagt er, ja, wenn ich den opfern soll, dann wird er ihn auferwecken. Ne? Es ist, Gott wird seine Verheißung nicht hinfällig machen, durch nichts, aber auch gar nichts in der Welt, ne? Wie wir das auch in dem Kapitel 4 gelesen haben, er wusste auf aller Gewisseste, was Gott verheißen hat, das kann er auch tun. Daraufhin spricht Gott ihn gerecht. Ein Gerechter ist wichtig. Ein Gerecht zu sein ist wichtig, ohne selbst gerecht zu sein. Denn Gott spricht ihn gerecht, wenn er Glauben und Vertrauen sieht, nicht Leistung. Gott erklärt uns für Gerechte, wenn er unseren Glauben sieht und wenn er unser Vertrauen sieht und nicht Leistung. Ja. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir nach ihm fragen, wenn wir mit ihm Umgang haben. Und ich glaube sogar, dass die Herausforderung, gläubig zu sein, im neutestamentlichen Sinne, eigentlich viel schwieriger ist, als die Herausforderung, gesetzlich zu sein im Neuen Testament. Natürlich haben die Gesetzlichen ihre Regeln und ihre Vorstellungen, die sie streng einhalten, aber mal ganz im Ernst. Was erfordert mehr Herz? Kleiderordnung in einem Gottesdienst einzuhalten? Oder die Benimmregeln in einer Gemeinde auszuführen? Oder sich morgens im Gottesdienst zu fragen, wen kann ich heute zum Segen sein? Oder wie kann ich die Gemeinde heute geistig nach vorne bringen? Es erfordert letztendlich viel mehr Bewegung und ein viel tieferes Vertrauen als Gott, als das Gesetzliche. Also, Gott spricht uns gerecht, wenn er unseren Glauben und unser Vertrauen sieht und nicht unsere Leistung. Der Mensch wird selbst gerecht, wenn er auch seine Leistung sieht. Das ist der Unterschied. Gott spricht dich gerecht, wenn er dein Vertrauen sieht. Du wirst selbst gerecht, wenn du deine Leistung siehst und darauf baust. Und genau das ist das Ansinnen des ganzen Römerbriefs, uns diese Selbstgerechtigkeit auszutreiben. Denn Selbstgerechtigkeit ist nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, sondern die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt aus dem Glauben an Jesus Christus. Das hat vor Gott Bestand. Das hat Ewigkeitswert. Das ist das, was er honoriert. Das ist das, worüber er sich freut. Ich werde am Sonntag noch einen kleinen Zusatz machen. Wie verhält es sich denn jetzt mit Gesetzlichkeit und Gehorsam? Und versuche, diese beiden Punkte miteinander zu vergleichen. Dann kriegen wir noch mehr Licht in die Sache. Also wenn ich sage, Gott, ich glaube dir. Gott, ich glaube dir. Oder Gott, ich vertraue dir. Dann haben wir es mit einem Vertrauensverhältnis zu tun. Wenn ich aber nur sage, Gott, ich diene dir und erfülle die Voraussetzungen, die dein Gesetz stellt, dann haben wir es mit einem Leistungsverhältnis zu tun. Ich glaube dir ist Vertrauensverhältnis. Ich diene dir, nur auf diesen Satz reduziert, ist ein Leistungsverhältnis. Und ein Leistungsverhältnis führt nur dazu, dass ich mich selbst rühme. Schau mal her, wie gut habe ich es gemacht. Ne? Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Natürlich spricht Paulus auch vom Knechtsein. Ne? Paulus, ein Apostel Christi, ein Knecht Christi. Oder an vielen Stellen wird auch der Begriff Gehorsam im Neuen Testament hervorgehoben. Aber die Motivation ist eine andere. Ich diene Gott nicht, um gerettet zu werden, sondern weil ich gerettet bin. Oder ich halte mich an die Anweisungen des Neuen Testamentes nicht, um von Gott gerettet zu werden, sondern weil ich von Gott gerettet worden bin. Ja? Ich tue das, was das Neue Testament von mir fordert, nicht aus dem Grund, um Gott dadurch zu beeindrucken. Hey Polizist, schau mal her, ich war 50. Mal ganz davon abgesehen, dass dem Polizist das nicht beeindruckt. Sondern ich halte die Anweisung des Neuen Testamentes, weil ich von Gott beeindruckt bin. Es kommt auf die Motivation an. Die Inhalte mögen die gleichen sein, aber die Frage ist, aus welchem Grund mache ich das, was ich mache? Um gerettet zu werden oder um Gott beeindruckt zu werden oder weil ich gerettet bin und weil ich von Gott beeindruckt bin. Das wäre der Idealfall. Denn Werke bewirken keine Gnade. Denn Gnade wird geschenkt. Gnade wird nie verdient. Gnade ist nie das Ergebnis eines vorausgegangenen Verdienstes, sondern Gnade ist immer nur etwas Geschenktes. Und ich bin aufgefordert, das Geschenk anzunehmen. Denn Geschenke werden nicht verdient, sondern aus Liebe überreicht und als solche auch dann empfangen. Werke hätten nur menschlichen Ruhm zufolge. Guck mal, was ich geleistet habe. Das ist mein Lebenswerk. Deswegen rühmt mich. Aber Gnade rühmt allein die Tatsache der Erlösung. Gott, du hast mich begnadet. Und wenn ich weiß, dass Gott mich begnadigt hat, obwohl ich ein Sünder bin, dann ist die ganze Konzentration auf ihn gelenkt. Dann kriegt er die ganze Ehre. Dann bekommt er das, was ihm zusteht. Epheser 2, Vers 8 und 9 möchte ich mal dazu lesen. Epheser 2, 8 und 9. Denn durch die Gnade seid ihr errettet worden aufgrund des Glaubens. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Ganz einfach. Epheser 2, Vers 8 und 9. Also, wenn die gesetzlichen Menschen sagen, pass auf, du sprichst die ganze Zeit vom Glauben, aber wir haben Abraham vorzuweisen. Und der steht bei Gott in hoher Gunst. Da macht Paulus ihn klar, aber nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund von Glauben. Das, was Abraham ausgezeichnet hat, ist nicht die Einhaltung von Ritualen oder von Glaubensgrundsätzen, sondern sein ganzes Leben war ummantelt mit dem Vertrauen auf Gott. In allen seinen Lebensplanungen hat Gott immer an erster Stelle gestanden. Und das ist das, was ihn eigentlich zum Neutestamentler macht. Dann könnten die Juden sagen, okay, dann haben wir aber noch den David. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist jetzt die letzte Trumpfkarte, die sie ausspielen würden in einer Diskussion mit Paulus, um zu zeigen, hier ist doch wieder ein Gesetzlicher, den Gott honoriert. Und Paulus greift David auf in den Versen 6 bis 8. Da heißt es, wie ja auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. David sagt, selig sind die, denn die Ungerechtigkeiten vergeben und dem die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Und David bringt zum Ausdruck, hier geht es um Sündenvergebung. Aber der Grund der Sündenvergebung ist nicht, Gott, ich habe gesündigt, aber schau, was ich gerissen habe, wie ich mich abgeackert habe, daher bekomme ich die Sündenvergebung, sondern wieder nur allein aufgrund von Gnade. Auch David belegt die Unwirksamkeit der Werke in Bezug auf die Erlösung. Und noch eins wird deutlich, gerade in diesem Abschnitt. Und das ist jetzt sehr wichtig. Wird eigentlich im Römerbrief, in anderen Briefen wird es deutlicher behandelt als im Römerbrief. Im Römerbrief bekommt das nur eine Randnotiz. Ganz deutlich wird es ausgearbeitet im Hebräerbrief und auch im Galaterbrief. Aber was David hier schreibt, im Psalm 32, 1 und 2, also das, was Paulus hier zitiert hat in den Versen 6 bis 8, finden wir in den Psalm 32, 1 und 2. Da spricht David, man bekam im Alten Testament Sündenvergebung aufgrund von Bedeckung. Aber wir bekommen Sündenvergebung aufgrund von Hinwegnahme. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Stellt euch mal Folgendes vor, ihr habt einen schönen Holztisch, oder einen Kieferntisch, billigen von Ikea gekauft, oder einen teuren, ist ganz egal. Und ihr lasst nachts ein Teelicht brennen. Und am Morgen riecht's komisch. Und der Holztisch ist dekoriert mit einem schönen, runden, im besten Fall, es kann aber noch schlimmer werden, aber im günstigsten Fall ist dann der Holztisch dekoriert mit einem schönen, schwarzen runden Fleck, einem Brandloch, nachdem er das Teelicht entfernt hat. Altes Testament macht jetzt Folgendes. Es bedeckt den Holztisch und da kommt eine Decke drüber. Neues Testament stellt ein Mittel zur Verfügung, was den kompletten Brandfleck entfernt. Das ist der Unterschied. Vergeben wurde, dass man uns nicht falsch versteht, auch im Alten Testament, durch das Blut der Opfer, die die hohen Priester einmal im Jahr zum Allerheiligsten nach Jerusalem gebracht haben, hatte der Jude Sündenvergebung, aber nur in Bezug auf Überdeckung. Der Neutestamentler bringt ein Opfer, der hat auch Vergebung, aber nicht nur in Bezug auf Bedeckung, sondern aufgrund von Hinwegnahme. Das ist der Unterschied. Denn im ist das jetzt Hebräer? Ja, da steht es nochmal. Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 4 steht, es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Das heißt, sie hatten Vergebung. Gott hat über die Sünde hinweggesehen. Aber nicht, weil die Sünde weg war, sondern weil sie, wie David sagt, die Sünde bedeckt war. Durch das Blut der Opfer. Aber dieses Blut hatte nicht die Kraft, sie von ihren Sünden zu reinigen. Denn wir haben das gestern schon im Römerbrief gelesen, am Ende des dritten Kapitels, wird das Kreuz aufgerichtet als ein Zeichen für die Vergebung der Sünden aus der alten Zeit. Das heißt, das Kreuz hatte sogar in Bezug auf Wegnahme die Wirkung der vergangenen Sünden, nicht nur auf unsere Sünden. Erst da wurden sie alle weggenommen. Die haben zwar die Opferriten haben zwar das quasi so ins Rollen gebracht, den Prozess der Vergebung durch Hinwegnahme, aber wirklich vergeben wurde das erst, als Christus am Kreuz gestorben ist. So universal ist das Kreuz von Golgatha. So umspannend ist das Kreuz von Golgatha. Es ist der Mittelpunkt der Weltgeschichte, der geistlichen Geschichte. Hebräer 10, Vers 4. Kolosser 2, 14. Da wird es auch deutlich, die Hinwegnahme. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Und dort wurde er gelöscht. Ja? Quasi einen Schuldschein genommen, mit aufs Kreuz genommen und durch seinen Tod mit ins Grab genommen. Jesus stand dann auf, aber der Schuldstein blieb im Grab und die Sünden, die darauf verzeichnet waren, sind gelöscht. Und wir haben noch Johannes 1, Vers 29, wo Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt, muss es eigentlich heißen. Er trägt sie hinweg. Und hier haben wir auch wieder, hier wird auch wieder ein Bild aus dem Alten Testament gebraucht. Um die Hinwegnahme der Sünde, die dann letztendlich durch Christus tatsächlich vollzogen worden ist, zu illustrieren, wurden zwei Böcke im Alten Testament genommen. Der eine wurde dazu benutzt, dass der Priester seine Hände auf das Kopf des Tieres gelegt hatte und stellvertretend flossen die Sünden des ganzen Volkes durch seine Hände und wurden auf das Tier übertragen. Und dann wurde das Tier am Opferaltar geschlachtet und dort mit dem Blut die Versöhnung zum Ausdruck gebracht. Und der andere Bock wurde einfach in die Wüste geschickt und blieb nicht mehr da, war einfach weg. Und das ist quasi eine Illustration von dem, was wirklich in der Vollkommenheit durch Christus noch kommen wird. Und dann haben wir noch Hebräer 9, Vers 26 als letztes. Jesus ist erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und das ist der Unterschied. Alttestamentliche Vergebung, ja, aber nur aufgrund von Bedeckung. Neutestamentliche Vergebung, ja, aufgrund von Hinwegnahme. Das ist der Unterschied. Und wenn man das weiß, hat man wieder einen Anlass mehr, um Gott zu loben. Es ist nichts mehr da. Vor kurzem ist ein Bekannter von mir in recht jungem Alter, ich glaube, er war nur 39, in die Ewigkeit gegangen, hat sein Leben lang Gott gedient. Gott hat ihn leider nicht geheilt. Und er war wirklich ein Glaubensmann gewesen, hat die Gefährdetenhilfe in Paderborn aufgebaut. Also Gefährdetenhilfe heißt, dass sie Leute aus dem Strafvollzug geholt haben und dann mit dem Evangelium konfrontiert haben. Sie kriegten dann Straferlass und wurden dann resozialisiert, alles eingepackt in ein klares, gutes Evangelium. Und so an den letzten Lebenstagen hat selbst er noch gesagt, reicht's denn, Und wir haben ihm gesagt, es reicht. Ne? Das, was du gemacht hast, reicht natürlich nicht. Es reicht nie. Ne? Gott ist durch nichts, was du machst, beeindruckt. Aber wenn du dich völlig an Christus bindest und dich völlig auf ihn konzentrierst und völlig mit ihm eins bist, was er getan hat, reicht. Ne? Und so ist der Mann dann in die Ewigkeit gegangen. Verse 9 bis 11. Diese Seligpreisung, gilt sie denn jetzt den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen doch, Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wie ist er ihm denn zugerechnet worden? Als er beschnitten war oder als er unbeschnitten war? Ohne Zweifel. Nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube zugerechnet werde zur Gerechtigkeit. Paulus stellt uns Abraham vor und will uns jetzt die Bedeutung der Beschneidung erklären. Das ist eine kurze Abhandlung. Die längere Abhandlung haben wir schon gehabt, als wir uns mit den Versen aus Kapitel 2, Vers 25 bis 29 beschäftigt haben, wo Paulus dann auch sagt, was die Beschneidung eigentlich wirklich wollte. Gar nicht so sehr diese rituelle Bedeutung, sondern dieses Beschnittensein am Herz und am Ohr. Ne? Das heißt, das Herz muss befreit sein vom Ballast der Sünde und das Ohr muss geöffnet sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist die wahre Beschneidung. Möchte ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, weil da haben wir uns ausgiebig ausgelassen im April letztes Jahr, im November letztes Jahr, als wir uns mit Kapitel 2 beschäftigt haben. Aber noch mal ganz kurz gestriffen, was bewirkt die Beschneidung oder was soll sie? Welche Bedeutung hat sie? Die Beschneidung in den Versen 25 bis 29, da wird es genau erklärt, was ich gerade gesagt habe, aber jetzt hier im Kapitel 4, die Beschneidung ist ein Bundeszeichen. Ein Zeichen. Gott hat einen Bund gemacht mit denen, die ihm folgen, mit dem, die er als sein Volk bezeichnet. Ein Bundeszeichen ist natürlich auf einen Bund zurückzuführen. Und ein Bund ist eine Vereinbarung zwischen Gott und Mensch, nachdem beide miteinander in Beziehung getreten sind. Also, Gott und Mensch treten durch, ich sage es mal ganz pro forma, ich sage es auch bewusst alttestamentlich, Gott und Mensch treten miteinander in Verbindung durch eine Religion. Und jede Religion hat ihr Bundeszeichen, um das nach außen hin zu dokumentieren. Also ein Bundeszeichen will etwas Inneres, was erlebt worden ist, nach außen dokumentieren. Das ist die eigentliche Bedeutung des Bundeszeichen. Die Juden haben es falsch aufgefasst. Sie haben gesagt, das Zeichen als solches ist das Eigentliche. Aber das Neue Testament macht ganz klar deutlich, das Zeichen als solches hat überhaupt keine Bedeutung, wenn nichts dahinter steht. Ein Bundeszeichen ist nur die äußere Sichtbarmachung einer inneren Erfahrung. Ja? Das ist das, was das Bundeszeichen deutlich machen will. Es ist ja auch mit der Taufe und mit dem Abendmahl so. Wenn ich nur mich taufen lasse, weil die Gemeinde verlangt, dass irgendwann alle mit 15 oder 16 getauft werden und deswegen ins Wasser springen, dann hat dieses Zeichen überhaupt keine Bedeutung. Sondern die Taufe dokumentiert meine geistliche Auferstehung. Ich komme aus dem Wasser raus, weil ich mit Christus auferstanden bin. Und das will ich durch die Taufe dokumentieren. Mehr dazu noch später. Und der Witz ist ja, dass Abraham diese Beschneidung erst 13 Jahre empfangen hat, nachdem Gott ihn für gerecht erklärt hat. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass zwischen Bekehrung und Taufe auch 13 Jahre liegen, ne? Manche machen das so, ne? Aber er braucht es mir ganz klar und deutlich machen, es war doch nicht die Beschneidung der eigentliche Ausleser für seine Gerechtigkeit, sondern das ist schon viel vorher passiert. Abraham hat schon 13 Jahre mit Gott gelebt. Sie waren schon 13 Jahre miteinander in einer intakten Beziehung. Und um diese Beziehung, diese Zugehörigkeit zu Gott deutlich zu machen, wird jetzt die Beschneidung eingeführt. Und Kenan Lydon hat mal gesagt, das bedeutet ja nicht weniger, dass Gott Abraham schon angenommen hat, als dieser noch nicht einmal Jude war. Formell gesehen war Abraham erst Jude, als die Beschneidung kam. Aber er ist viel vorher schon für gerecht erklärt worden. Dieses Bundeszeichen hat nur diese innere Erfahrung zum Ausdruck gebracht. Und das ist das, was ein Bundeszeichen auch will. Also, die Beschneidung war nicht die Ursache für die Gerechtigkeit Abrahams, sondern lediglich das Zeichen, dass dieser bereits von Gott schon für gerecht erklärt worden war, 13 Jahre früher. Ist ähnlich wie mit militärischen Orden, ne? Militärische Orden, die machen dich nicht tapfer, sondern durch dieses äußere Zeichen wird deine Tapferkeit dokumentiert. Ja, also ein General, der einen Orden hat, ist nicht aufgrund des Ordens tapfer, sondern er hat den Orden bekommen, weil er vorher tapfer war. Das sind diese Tapferkeitsmedaillen, ne? Leider auch pervertiert, wie fast alles im Krieg, ne? EK1 und EK2 und was es dort alles gibt. Aber nicht das Ding macht dich zu einem tapferen Menschen, sondern die Tapferkeit ist vorausgegangen. In den Bikerkreisen ist es ganz genauso, ne? Du kriegst deine Abzeichen, weil du vorher etwas geleistet hast. Und die Abzeichen dokumentieren eine vorher erbrachte Leistung, ja? Und bei den Holy Riders ist es ein bisschen anders. Aber letztendlich ist das der Grund. Dann spricht Paulus im Vers 11, um es nochmal deutlich zu machen, von einem Siegel. Er spricht jetzt nicht nur von dem Bundeszeichen, ja? Weil die Juden der Meinung waren, ja, die Beschneidung hat ihn zu dem gemacht, was er ist. Paulus will sagen, das war ja schon längst vorher. Und um das nochmal zu vertiefen, spricht er im Vers 11 von einem Siegel. Ja, was ist ein Siegel? Kennen wir ja, ne? Mittelalterliche Dokumente, wenn die von höchster Stelle verschickt worden sind, dann wurden diese Briefumschläge zugeklebt und dann kam das Siegel drauf, ne? Sag, Fürst zu Ostfriesland an Hanno den Gerechten von Nordfriesland, keine Ahnung, ne? So, dann kam der Stempel drauf, ne? Aber das Siegel war doch nicht das Entscheidende, sondern der Inhalt. Was nützt das Siegel ohne Briefinhalt, ne? Ja? Das Siegel hat nur Wert mit einem dazugehörenden Brief. Das ist übrigens auch das Dilemma der Rituale aus unserer neuesten Kirchengeschichte. Man spricht heute viel von Taufe. Man spricht heute viel von Kindertaufe. Was geht der Kindertaufe denn voraus? Gar nichts. Deswegen hat sie keinen Wert. Wenn man sagt, wir wollen das Kind segnen, wir wollen das Kind quasi in die Gegenwart Gottes stellen, um damit zu dokumentieren, dass wir es christlich erziehen wollen oder wollen damit zeigen, dass Gott auf das Kind aufpassen soll, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wie viele Leute berufen sich heute auf die Taufe? Sie berufen sich auf das Bundeszeichen, ohne dass das Bundeszeichen noch überhaupt die Chance hatte, irgendwas dokumentieren zu können. Ja. Ich hatte vor Jahren mal ein Traktat in der Hand, in einer Freikirche, mit einem Baby als Cover vorne drauf und mit großen Buchstaben darüber, was sagt die Bibel über die Säuglingstaufe. Ich nehme das in die Hand, mache die erste Seite auf, weißes Blatt. Mache die zweite Seite auf, weißes Blatt. 16 Seiten, weißes Blatt. Und ganz unten am Ende stand gar nichts. Was sagt die Bibel über die Säuglingstaufe? Nichts. Ja. Weil ein Bundeszeichen nur dann eine Bedeutung hat, wenn dem eine innere Erfahrung vorausgegangen ist. Sonst ist sie wertlos. Sonst ist unsere Taufe wertlos. Sonst ist die Säuglingstaufe wertlos. Sonst ist die Beschneidung wertlos. Und alles, was wir meinen, an Bundeszeichen zu präsentieren, um damit irgendwas zu dokumentieren. Und das macht Abraham zu einem Vater der Beschnittenen in gewisser Art und Weise. Aber nur dann, wenn der Beschneidung auch der Inhalt folgt. Abraham ist zu Recht der Siegelgeber, aber ein Siegel hat nur dann Wert, wenn unter dem Siegel sich ein Brief mit Inhalt befindet. Nichts anderes will Paulus in Vers 12 sagen. Und ebenso wird Abraham ein Vater der Beschnittenen, wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern wenn sie auch gehen in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, noch bevor er auch beschnitten war. Nur aus dem Grund darf man Abraham als Vater der Beschnittenen bezeichnen. Nur wenn Glaubensinhalte und wenn Beziehungsinhalte mit Gott da verbunden sind. Und damit will Paulus quasi sagen, ihr Juden habt eigentlich nicht einmal das Recht, Abraham als euren Vater zu bezeichnen. Wenn es euch nur auf Rituale oder auf Bundeszeichen ankommt, dann dürft ihr nicht Abraham als euren Vater bezeichnen. Weil er ist nur der Vater derer, die beschnitten sind, dann aber auch das tun, was Gott will. Dann aber auch in Beziehung zu ihm stehen. Sonst habt ihr nicht das Recht, diesen Glaubensheld vor euren Karren zu spannen. Weil er zieht etwas ganz anderes hinter sich her, eine ganz andere Qualität von Gottes Volk. Das will heißen, die Beschnittenen dürfen Abraham nur dann als ihren Vater bezeichnen, wenn dieses Bundeszeichen auch geistliches Leben dokumentiert. Wenn dieses geistliches Leben illustriert. So wie wir es ja auch in Kapitel 2, Vers 25 bis 29 schon erklärt haben. Dazu zwei Bibelstellen. Einmal Matthäus 3, Vers 7 bis 9. Als nun viele Pharisäer und Sadduzäer, als Jesus nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah, zu seiner Taufe kommen, da Da sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr den zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu und bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könnt, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Er will praktisch quasi damit sagen, er ist gar nicht euer Vater. Er ist der Vater der Herzensgläubigen, aber nicht der Ritualgläubigen. Ihr dürft ihn gar nicht als euren Vater vor euren Karren spannen. Oder Johannes 8, Vers 39. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Spricht Jesus zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder werdet, so tätet ihr die Werke Abrahams. Nämlich, ihr stündet in Beziehung mit Gott. Ihr hättet eine Herzensbeziehung zum lebendigen Gott und beruft euch nicht nur auf Rituale oder irgendwelche religiösen Leistungen. Wenn ihr Abraham so versteht, habt ihr ihn falsch verstanden. Und dann bitte tut mir den Gefallen und spannt den nicht noch vor euren Karren und nennt ihn euer Vater, denn er ist es nicht. Der hat mit euch überhaupt nichts zu tun. Und dann geht er in Kapitel 8, Vers 44 noch weiter und sagt, ihr habt den Teufel zum Vater, denn nach seines Vaters Gelüsten wollt ihr tun. Nach eures Vaters Gelüsten wollt ihr tun. So radikal geht Jesus mit gesetzlichen Leuten um. Aber das, was Jesus zu den Pharisäern, den Sadduzäern oder zu den Ritualgläubigen aus dem Alten Testament sagt, das sagt er heute auch zu uns. Wenn wir sagen, Gott ist unser Vater, warum? Ja, ich bin ja auch getauft, ne? Ich habe ja auch die Sakramente gehalten. Dann ist das falsch. Jesus sagt in Johannes 1, Vers 10, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Diejenigen aber, die ihn aufnahmen, denen allein gab er das Recht, was zu sein? Gottes Kinder. Darum haben alle, die das Vaterunser beten, aber nicht wiedergeboren sind, nicht das Recht, Gott als Vater zu bezeichnen, denn er ist es nicht. Vater unser können nur Kinder dieses Vaters sagen und dazu bedarf es der Wiedergeburt. Vater unser können nicht die sagen, die sich bei der Vaterschaft nur auf Taufe oder Rituale berufen, denn er ist kein Vater von Ritualgläubigen, sondern nur Vater von Geistesgläubigen. Und auch wenn es Tausende sagen, würde Jesus auftreten und würde ihnen das Gleiche sagen, was er damals den Pharisäern gesagt hat. Werdet ihr Kinder meines Vaters im Himmel, dann werdet ihr wiedergeboren und nicht nur solche, die sich auf Sakramente oder Rituale berufen. Das heißt, Tausende in unseren heutigen Kirchen haben eigentlich nicht das Recht, Gott Vater zu nennen, denn er ist höchstens ihr Schöpfer, im schlimmsten Fall auch ihr Richter. Aber Vater wird er erst, wenn eine Geistesbeziehung zu ihm entstanden ist. Okay, bis dahin.